ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel stellt klar, kein Frieden ohne Vernichtung der Hamas. Reaktionen auf den Kurswechsel von Verbündeten beim Waffeneinsatz durch die Ukraine. Und Präsident Zelensky reist zu Sicherheitskonferenz nach Singapur. Das sind unsere Themen heute am Samstag, dem 1. Juni um 15.30 Uhr. Sowohl Israel als auch die Hamas haben den Friedensplan begrüßt, den US-Präsident Biden gestern vorgestellt hat. Die israelische Seite hat aber auch schon klar gemacht, dass man nicht mit allen Punkten einverstanden ist. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
In einer Mitteilung am Vormittag wiederholte Israels Premierminister Netanyahu die israelische Position. Er beharrt darin, auf die Umsetzung der Kriegsziele einer vollständigen Zerschlagung der Hamas und ihrer militärischen Fähigkeiten sowie auf die Freilassung aller Geiseln. Ein dauerhafter Waffenstillstand, ohne dass diese Bedingungen zuvor erfüllt werden, sei ein Ding der Unmöglichkeit, so Israels Premier. Demgegenüber sieht Bidens Friedensplan vor, dass die Kampfhandlungen bereits eingestellt werden und zunächst nur ein Teil der Geiseln freikommt.
Inzwischen hat der israelische Oppositionsführer Lapid Ministerpräsident Netanyahu aufgefordert, den neuen Plan von US-Präsident Biden für eine Feuerpause anzunehmen. Die israelische Regierung könne den Vorschlag nicht ignorieren. Auf der Plattform X schrieb Lapid, es liegt eine Vereinbarung auf dem Tisch und sie sollte umgesetzt werden. Er bot seine Unterstützung an, sollten die ultrarechten Koalitionspartner abspringen. Angehörige der israelischen Hamas-Geiseln haben verlangt, dass Israel den Vorschlag von US-Präsident Biden für eine Waffenruhe im Gazakrieg sofort annimmt. Teil des Friedensplans ist ja die Freilassung weiterer Geiseln. Wie die Familien der Entführten heute erklärten, laufe die Zeit ab und beide Seiten hätten die Pflicht, die Vereinbarung zu akzeptieren. Einer der Angehörigen sagte, es gebe keinen anderen Weg zu einer besseren Situation für alle. Der designierte indonesische Präsident Prabowo Subianto hat erklärt, sein Land sei bereit, bei Bedarf Friedenstruppen zur Durchsetzung eines Waffenstillstands im Gazastreifen zu entsenden. Prabowo sagte zudem auf dem Shangri-La-Dialog, der wichtigsten Sicherheitskonferenz Asiens, der Vorschlag von US-Präsident Biden für einen Waffenstillstand in Gaza sei ein Schritt in die richtige Richtung. Nach Angaben des US-Militärs haben die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen am Freitag zwei ballistische Antischiffsraketen und eine Drohne über den Golf von Aden abgeschossen, sowie vier Drohnen Richtung Rotes Meer. Laut dem US-Zentralkommando wurden drei der über dem Roten Meer abgefeuerten Drohnen von den US-Streitkräften zerstört. Eine Drohne sei ins Meer gestürzt. Auch die über dem Golf von Aden abgefeuerte Drohne wurde demnach abgefangen. Es seien keine Schäden oder Verletzungen durch die Anti-Schiffsraketen gemeldet worden. Die Houthi hatten zuvor damit gedroht, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zu verstärken, nachdem britische und US-Streitkräfte Ziele im Jemen angegriffen hatten. Dabei seien 16 Menschen getötet worden, hieß es von den Milizen. Blicken wir nun auf den Ukraine-Krieg. Gestern haben ja zunächst die USA der Ukraine erlaubt, amerikanische Waffen in begrenztem Umfang gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen. Und wenige Stunden danach wurde bekannt, dass auch die Bundesregierung eine entsprechende Genehmigung gibt. Stefan Detjen vom Deutschlandfunk fasst Reaktionen auf diesen Kurswechsel zusammen und skizziert zu Beginn den entscheidenden Sinneswandel des amerikanischen Präsidenten.
Ende Mai 2022, ein Vierteljahr nach dem groß angelegten Überfall Russlands auf die Ukraine, hatte US-Präsident Joe Biden in einem Gastbeitrag für die New York Times die Grundprinzipien seiner Unterstützung für die Ukraine formuliert. Was Amerika tun wird und was nicht, war die Überschrift des Beitrages und darunter hieß es unmissverständlich, wir wollen keinen Krieg zwischen der NATO und Russland, wir werden es der Ukraine nicht ermöglichen, über ihre Grenzen hinaus zurückzuschlagen. Olaf Scholz hatte sich seitdem immer wieder ausdrücklich auf diesen Text des US-Präsidenten bezogen. Jetzt kam die Wende aus Washington und inzwischen auch aus Berlin. Auch aus Deutschland gelieferte Waffen dürfen gegen Ziele in Russland eingesetzt werden, bestätigte gestern auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Das ist so und wir machen den Weg jetzt dafür frei. Das ist, wie gesagt, eine strategische Anpassung an sich verändernde Lagebilder.
Pistorius erklärt ausdrücklich, die Ausweitung der Einsatzgenehmigung gelte für alle Waffensysteme. Der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold interpretiert das am Morgen im Deutschlandfunk Kultur so, dass damit nicht nur Raketenwerfer und Artillerie, sondern auch Flugabwehr eingesetzt werden könne, um russische Flugzeuge über eigenem Territorium abzuschießen. Das könne sich als wirksam zur Abwehr besonders zerstörerischer Angriffe erweisen, sagt Wiegold.
Ein Hauptproblem der Ukraine sind die sogenannten Gleitbomben. Das sind eigentlich relativ simple, einfache Bomben, die mit Zusatzeinrichtungen dafür genutzt werden, über weitere Strecken Ziele anzugreifen. Also wenn russische Flugzeuge über Russland selbst abgeschossen werden, dann ist das noch mal mehr Veränderung als bisher gedacht.
Hintergrund sind die anhaltenden Angriffe auf die Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine, die russische Truppen und Flugzeuge aus dem eigenen Hinterland heraus beschießen. Die Erlaubnis der westlichen Unterstützer der Ukraine, ihre Waffen jetzt auch zur Abwehr dieser Angriffe einzusetzen, wurde in den letzten Tagen zwischen den NATO-Partnern abgestimmt. Die Zeit ist gekommen, einige unserer Restriktionen aufzuheben, damit sich die Ukraine verteidigen kann, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Treffen der Außenminister des Bündnisses in Prag. Olaf Scholz bestätigt den Kurswechsel nicht ausdrücklich, sondern verweist bei einem Bürgerdialog in Erfurt darauf, dass Schläge gegen den Angreifer auf dessen Territorium vom Völkerrecht gedeckt seien, sofern sie der eigenen Verteidigung dienen.
Die Ukraine ist angegriffen, deshalb hat sie viele Handlungsmöglichkeiten, die ihr das Völkerrecht bietet. Und gleichzeitig haben wir ja mit der Ukraine Vereinbarungen getroffen, die wir nicht ändern müssen.
Tatsächlich korrigiert der Kanzler im Gefolge der westlichen Verbündeten einmal mehr den eigenen Kurs. Ein Widerspruch zu den Plakaten im Europawahlkampf, auf denen sich Scholz als Friedenskanzler anpreist, wird der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid im Deutschlandfunk gefragt.
Diese Abwägung wird immer wieder neu vorgenommen. Es gibt kein Drehbuch für diese Situation. Und deshalb ist dieses besonnene Handeln, aber auch die Offenheit für neue Entscheidung in einer neuen Lage, wie sie jetzt in der Region Charkiw eingetreten ist, so wichtig. Und es ist wichtig, dass man gemeinsam mit den Verbündeten und nicht alleine handelt.
Die Erlaubnis, westliche Waffen gegen militärische Ziele auf russischem Boden einzusetzen, dürfte in den nächsten Tagen auch die Debatte um eine Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine erneut beleben.
Stefan Detjen berichtete. Wir haben ja vorhin schon einmal die wichtigste Sicherheitskonferenz Asiens erwähnt, den Shangri-La-Dialog. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist nach Singapur gereist, um daran teilzunehmen. Organisiert wird die jährliche Konferenz von der Nichtregierungsorganisation IISS. Das steht für International Institute for Strategic Studies, also Internationales Institut für strategische Studien. Die britische Denkfabrik hat ihren Sitz in London. Beobachter vermuten, Selenskyj könnte beim Shangri-La-Dialog um Unterstützung aus Staaten wie Indien, China und kleineren Ländern der Region werben. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.